Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am 17. Sonntag nach Trinitatis. Ich grüße Sie, die Sie hier in der Kirche sind und alle, die sich uns zugeschaltet haben. Zu dem heutigen Sonntag nenne ich den Wochenspruch aus 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ansonsten beschäftigen wir uns heute weniger mit dem Wochenspruch oder dem Sonntagsthema als mit dem vorgegebenen Thema. Es ist der Auftakt einer kleinen dreiteiligen Themenpredigtreihe, erwachsen aus Fragen oder Problemen, die auch aus der Gemeinde heraus auf mich zugekommen sind in der letzten Zeit. Heute ist das Thema Seid Untertan der Obrigkeit, ein Zitat aus Römer 13, gilt das auch heute noch für Christen ohne Einschränkungen. Und gern bin ich natürlich auch bereit, dann, dass man hinterher vielleicht noch ins Gespräch oder Rückfragen kommt. Im Anschluss soll es ja auch Kirchenkaffee geben, da wäre das eine gute Gelegenheit. Und dazu habe ich Lesungen ausgewählt, welche die Bandbreite zu dem Thema deutlich machen. Einmal alttestamentlich der Prophet Amos, der als Staatsfeind ausgewiesen wurde. Ein Wort Jesu zu dem Thema und Texte aus den Paulusbriefen des Neuen Testamentes. Deshalb haben wir heute keine gesungene Eingangsliturgie, sondern wir haben vier Lesungen. Drei vom Lesepult, wo ich Sie bitte auch aufzustehen, dies betrifft. Und die vierte dann im Rahmen der Predigt. Auch die Lieder habe ich bewusst zum Thema heute ausgewählt. Und ich möchte auch herzlich grüßen und Dank sagen an Martin Franke, der heute die Orgel schlägt, im guten Sinn des Wortes. Heute ist auch Kindergottesdienst, soviel ich weiß, wieder in zwei Gruppen. Die Kinder werden dann nach der ersten Lesung, sind sie eingeladen, mit den Mitarbeiterinnen gemeinsam rüber ins Gemeindehaus zum Kindergottesdienst zu gehen. Und ich möchte auch hinweisen auf unser neuen Eltern-Kleinkinderraum. Da ist jetzt im Pfarrhaus und wahrscheinlich wird dort schon zugeschaut und möchte auch herzlich alle grüßen, die dort sind. Und man kann da auch noch gerne mit Kleinkindern rübergehen. Dort wird der Gottesdienst auch in Bild und Ton übertragen. Die Möglichkeit Sakristei für kurzfristige Lösungen gibt es auch noch. Ganz herzlich möchte ich auch unseren Vorkonfirmanden Benjamin Seidler grüßen, der heute, ach das da drüben, Familie ist, ja in dem Alter trennt man sich manchmal ein bisschen von den Eltern. Genau, alles Gute zum Geburtstag, Gottes Segen. Und weitere Geburtstagskinder habe ich noch nicht gesehen, aber ich grüße Sie auch herzlich, sollten Sie unter uns sitzen. Das folgende Lied schlägt die Brücke von Erntedank zum Thema. Wir haben ja noch ein bisschen, noch ganz schön noch vom vorigen Erntedanksonntag was in der Kirche. Und zwar das Lied Nummer 505. Und ich bitte zu beachten die Verse 1, 2 und 5. Lied Nummer 505. 1, 2 und 5. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Thank you. Lasst uns beten.
Gott, du Freund der Ordnung, die das Leben schützt, in deinen Händen sind die Herzen der Menschen und das Recht der Völker. Du beteiligst uns an der Verantwortung für deine Welt. Lass uns nicht müde werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der uns Mut macht und unsere Kraft erneuert. Amen.
Wir hören die erste Lesung.
Wir hören die erste Lesung aus dem Alten Testament. Sie steht bei Amos im 7. Kapitel, die Verse 7 bis 13. So ließ er mich schauen, und siehe, der Herr stand auf einer Mauer von Zinn, und er hatte Zinn in seiner Hand. Und der Herr sprach zu mir: Was siehst du, Amos? Ich sprach: Zinn. Der Herr sprach: Siehe, ich bringe Zinn mitten unter mein Volk Israel. Ich will nicht mehr an ihm vorübergehen. Und die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört werden. Und ich will mich mit dem Schwert über das Haus Jerubim hermachen. Da sandte Amazja, der Priester in Bethel, zu Jerubim, dem König von Israel, und ließ ihm sagen: Der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn so spricht Amos: Jerubim wird durchs Schwert sterben und Israel wird aus seinem Lande gefangen weggeführt werden. Und Amazja sprach zu Amos: Du Seher, geh weg und flieh ins Land Juda und iss dort dein Brot und weissage daselbst. Aber weissage nicht mehr in Bethel, denn es ist des Königs Heiligtum und der Tempel des Königreichs. Amen.
Darf ich mal bitten, dass die Orgel noch mal kurz unterbricht? Gib dir mal der Orgel einen Tipp.
Ich habe nämlich noch eine ganz wichtige Info, bevor die Kinder die Kirche verlassen. Und zwar ist nämlich was Tolles geplant. Diesen Freitag, am 14. Oktober, werden die Jungs eingeladen im Kirchgemeindehaus zur üblichen Zeit. Also die Jungschar, 17 Uhr, diese Woche, ist nämlich mit Übernachtung. Und wenn das Wetter mitspielt, dann will der Tobias mit den Jungs draußen übernachten. Da wäre es schön, wenn die Kinder ihren Schlafsack und Isomatte mitbringen. Bei schlechtem Wetter, das wird kurzfristig entschieden, werden sie im Gemeindehaus übernachten. Also alle Jungs, die sind herzlich eingeladen. Und dann habe ich noch was Zweites. Es ist noch gar nicht mehr so viel Zeit, denn nach den Herbstferien wollen wir, die Elli und ich, das Kinderkrippenspiel beginnen. Und wir laden alle Kinder ganz herzlich ein, damit dran teilzunehmen. Wir suchen wieder Schauspieler, Sänger, die gerne mitspielen möchten. Und wir treffen uns am 4.11., 4. November, das ist der Freitag nach den Herbstferien, im Kirchgemeindehaus drüben. Dafür wird es Zettel geben, eine Anmeldung, wo man unten was abschneiden kann. Und wir werden das Kinderkrippenspiel in Geiersdorf, 10 Uhr am 4. Advent, und in Königswalde 16 Uhr aufführen. Also wer da an diesen zwei Terminen Zeit hat, die Kinder, die sind da herzlich dazu eingeladen. Und jetzt singen wir das Lied mit den Kindern, dass sie in Kindergottesdienst ins Gemeindehaus gehen können. Komm, geh mit mir.
Die Epistel steht im 1. Timotheus im 2. Kapitel, die Verse 1 bis 7. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden in Glauben und in der Wahrheit. Worte der Heiligen Schrift.
Gott sei Lob und Dank.
Thank you.
Das Evangelium steht bei Lukas im 20. Kapitel. Und sie beobachteten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie gerecht. Die sollten ihn fangen in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte, der Obrigkeit und Gewalt des Statthalters. Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes wahrhaftig. Ist's recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Er aber merkte ihre List und sprach zu ihnen: Zeigt mir einen Silbergroschen. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie sprachen: des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn in seinen Worten nicht fangen vor dem Volk und wunderten sich über seine Antwort und schwiegen still. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu dieser Predigt zwei kurze Wünsche davor, die eigentlich selbstverständlich sind. Erstens, bitte hören Sie sich die Predigt bis zum Ende an. Also ich hoffe nicht, dass Sie die Kirche verlassen, aber schalten Sie nicht ab. wenn Ihnen vielleicht was nicht eingeht, sondern auch dann, also wenn Sie mit einigen Aussagen nicht einverstanden sind. Zweitens, machen Sie es nicht so, wie es leider in unseren Tagen oft geschieht, dass Sie einen Satz herausgreifen und den sozusagen sinnentstellend verwenden oder weitersagen. Wichtig ist mir, wie auch in allen anderen Fällen, der Kontext, in welchem Zusammenhang was gesagt wird. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen Gottes bitten. Herr, bitte öffne unser Herz für dein Wort, damit wir verstehen, was du uns heute sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, auf der diesjährigen Pfingstgemeinderüstzeit kam ich mit einem jungen Familienvater ins Gespräch über verschiedene aktuelle Themen. Und in diesem Zusammenhang sagte er mir, der Text der Bibel, den ich überhaupt nicht verstehe, ist Römer 13. Warum steht Römer 13 in der Bibel? Damit komme ich nicht klar. Gerade in der zurückliegenden Corona-Zeit kursierten ja auch eine Menge christliche Predigten und Vorträge im Internet. Hin und wieder wurde mir manches zugespielt, mit der Bitte, mir es auch mal anzuhören. Dabei fiel mir auf, sehr oft spielte eine Rolle das Bibelwort Apostelgeschichte 5, 39, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nie habe ich etwas von Römer 13 gehört. Schließlich fällt mir auf, dass auch viele Christen sehr polemisch, abfällig über die Regierung reden. Die da oben, die Verbracher, denen glaube ich gar nichts mehr. Tja, und nun habe ich tatsächlich schon mehrfach Römer 13 erwähnt. Was genau steht in diesem Kapitel drin? Ich lese Römer 13, 1 bis 7. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, da widerstrebt der Anordnung Gottes. Die aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tu Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Amen. Dieses Kapitel, ist nicht das ganze Kapitel, in dem so zentralen Römerbrief ist starker Tobak. Schon immer gewesen. Auch für mich damals als Schüler, Baufacharbeiter, Jugendlicher, Student, Jugendpfarrer in einem bewusst atheistischen Staat, der DDR, mit einer Schule, die ganz klar den christlichen Glauben lächerlich machen bzw. ganz ausradieren wollte. Man muss sich klar machen, der Apostel Paulus spricht ja nicht von einem christlichen Staat im christlichen Abendland. Nein, er spricht von dem heidnischen römischen Staat, dieser Weltmacht, die mit Brutalität ihr Großreich zusammenhielt und dabei andere Völker, zum Beispiel die Juden, unterjochte, deren Staatsorgane, also die römischen, auch die Kreuzigung Jesu vollzogen haben. Der Römerbrief ist mit hoher Wahrscheinlichkeit im Jahre 58 nach Christus geschrieben worden. Da war ein grausamer Kaiser an der Macht, der keinen Skrupel hatte, alle möglichen Nebenbuhler und sogar seine eigene Mutter umbringen zu lassen. Nero, der schon seinen Hass auf die Christen gelenkt hatte und bald zu einer grausamen Christenverfolgung der ersten im Römischen Reich ansetzen würde, die im Jahre 64 nach Christus nach dem Brand Roms stattfand. Paulus selbst wusste, was es heißt, der Staatsmacht ausgeliefert zu sein. Er war ja viel gefangen gewesen, auch dann in Rom, circa in den Jahren 60 bis 62, als er den Philipperbrief schrieb. Trotzdem beschwert er sich nicht über die Staatsgewalt. Römer 13 hat auch schon immer sehr herausgefordert, nicht nur der Satz, seid Untertan der Obrigkeit, da geht ja noch. Aber dann heißt es weiter, jede Obrigkeit ist von Gott. Sie ist von Gott angeordnet und wer sich ihr widersetzt, der widersetzt sich der Anordnung Gottes. Und dann wird es sogar noch krasser, wenn es heißt, du musst dich nicht fürchten vor denen, die Gewalt haben, wenn du gute Werke machst, sondern wegen böser Werke. Wenn du Gutes tust, wirst du Lob von der Obrigkeit erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin und straft die, die Böses tun. Ist es wirklich so? Vom Ideal her schon, aber in der Realität? Ist es wirklich so schwarz auf weiß? Aber Paulus schreibt ganz klar, wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen, Steuern zahlen, den Zoll, besonders ihr Ehre und Furcht, also Respekt, entgegenbringen. Und das von einem Paulus geschrieben, der es doch selbst erlebt hat, dass auch Unschuldige verfolgt und verhaftet werden, so bei den Christenverfolgungen. Danach wurde dieser Brief auch nicht verändert, sondern mit dem Kapitel 13 in die biblischen Schriften, also Gottes Wort, aufgenommen. Damit macht Paulus deutlich, Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, unabhängig, ob gläubig oder nicht. Und durch sie vollzieht Gott seinen Willen. Wir lesen ja in der Bibel immer wieder, dass Gott durch heidnische Herrscher, teilweise Gewaltherrscher, seinen Willen vollzieht. Und wer die tägliche Bibellese liest, da ist gerade das Buch Esther dran, der aktuellen Tageslese, wo praktisch sich Gottes Wille gegenüber dem Volk Israel durchsetzt durch einen heidnischen Großkönig, der geschichtlich bekannt ist, Ahasveros, mehr bekannt unter Xerxes. Der hat es gar nicht so richtig gemerkt, dass er durch Gott gewirkt hat. Oder durch die Großkönige Nebukadnezar und Kyros und nicht zuletzt auch durch Kaiser Augustus zur Zeit der Geburt Jesu. Wirkte Gott auch etwa durch Hitler, Stalin und Putin? Fragezeichen. Oder die US-Präsidenten? Wirkte auch durch Scholz, Baerbock, Habeck, Lindner und Kretschmer? Ich sagte schon, dass mich als junger Christ zu DDR-Zeiten dieser Text bewegt und herausgefordert hat. Was heißt das, seid Untertan der Obrigkeit? Wie weit kann ich gehen? Das hieß für mich, oder heißt auch noch, aber als Christ bin ich auch ein verlässlicher Staatsbürger, der die Anweisungen des Staates befolgt und die Gesetze einhält. Allerdings werde ich die Freiheiten, welche der Staat lässt, auch gern nutzen. Viele sagen heute im Rückblick, wir mussten ja alles mitmachen. Nicht unbedingt. In der DDR gab es wohl eine Impfpflicht und eine Schulpflicht, aber es gab keine Wahlpflicht. Deshalb habe ich zum Beispiel von dieser Freiheit, nicht wählen gehen zu müssen, Gebrauch gemacht, weil ich die Wahl nicht als demokratisch anerkannt habe. Auch junge Pioniere, FDJ, Jugendweihe, waren keine Pflicht, obwohl bis zu 99% dabei waren und man mit Nachteilen bei Nichtteilnahme natürlich rechnen musste, was Berufswahl, Abitur, Studium angeht. Aber es wurde nicht offiziell als Pflicht verordnet. Heute leben wir in einem Staat, der deutlich mehr Freiheiten gewährt. Demokratische Wahlen, Reisefreiheit, Demonstrationsfreiheit, wo auch nicht gleich losgeprügelt wird, wenn sich Vierer auf einer Ecke treffen. Das alles dürfen wir auch als Christen selbstverständlich nutzen. Wir müssen nicht auch die Obrigkeit selbst gewählt haben oder toll finden. Aber wir sollen ihr Untertan sein und sie anerkennen als von Gott für dieses Amt eingesetzt, auch wenn sie es selbst nicht wissen, dass sie das sind. Zu dem Untertansein gehört, dass ich das, was der Staat als Pflicht auferlegt, als Gesetz, auch akzeptiere, Dazu gehört zum Beispiel die Anschnallpflicht im Auto, um mal kleine Sachen zu nennen, das Tempolimit, das Rauchverbot in Gaststätten, aber auch, wenn es gefordert ist, die Testpflicht, die Maskenpflicht, die Schulpflicht, die Impfpflicht. Ich betone, sofern es gefordert ist. Ich muss nicht alles gut finden und ich kann und soll als Christ und als guter Staatsbürger mich einbringen in den gesellschaftlichen Dialog mit meiner Meinung, auch mit meiner kritischen Haltung. Ich kann mich engagieren in Parteien und Bürgerbewegungen. Ich finde es sogar sehr wichtig, dass Christen in der Gesellschaft aktiv mitwirken. Dies alles unter der Voraussetzung, grundsätzlich die Obrigkeit anzuerkennen, sich ihren Anweisungen unterzuordnen, dabei aber trotzdem klug und weise zu sein. Seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben, hat der Jesus auch mal gesagt. Wir haben zum Beispiel in der Corona-Zeit, trotz Versammlungsverbot, keinen Sonntag ohne Gottesdienst in unseren Kirchen gehabt. Selbst im tiefsten Lockdown. Trotzdem, meine ich, können wir unser Handeln, wie wir es getan haben, zu jeder Zeit vor der Obrigkeit verantworten. Auch in dem Fall, als einmal eine Polizeistreife vor der Geiersdorfer Kirchentür stand. Sicher nicht zufällig. Ich will noch einmal zurückkommen zu den berechtigten Anfragen in unserem Bibeltext. In der atheistischen und antichristlichen Schulbildung der DDR wurde das dem Christentum und natürlich auch in unserer Person der christlichen Schüler immer wieder vorgehalten, dass es oft ein Bündnis von Thron und Altar gegeben hat, die Staatskirche. Die Kirche hat sozusagen im Sinne von Römer 13 gepredigt, um die Massen gefügig zu machen, damit sie weiterhin ihr Elend ertragen, keine Revolution machen und damit sozusagen das Unrechtssystem, die Ausbeutung stabilisieren. Sicher erinnern Sie sich noch an solche Aussagen. Das ist, auch wenn es in dem Falle polemisch geschah, durchaus ein berechtigter Vorwurf. Deshalb wurde Kirche auch in der Geschichte oft mit den Herrschenden gleichgesetzt. So zum Beispiel bei der großen sozialistischen Oktoberrevolution in Russland, als neben dem Zar und seinen Gehilfen auch viele Bischöfe und Priester an die Wand gestellt wurden und verfolgt wurden. Nach Jahrzehnten der Unterdrückung und Verfolgung der Christen scheint es heute wieder in Russland dieses Modell der Staatskirche zu geben. Patriarch Kirill unterstützt den Kriegsdienst und verheißt denen, die in den Krieg ziehen, einen Sündenablass, wie zu Luthers Zeiten. Ist das vorbildlich zum Thema Untertan der Obrigkeit? Nein. Römer 13 steht zwar in der Bibel und gilt, und zwar eindeutig nicht nur für Demokratien und bei christlichen Herrschern, sondern allgemein. Paulus selbst macht in diesem Kapitel keine Einschränkung, aber sein eigenes Lebenszeugnis und der Zusammenhang der Schrift zeigen auch Grenzen auf. Apostelgeschichte 5,29, ich hatte vor 39 gesagt, Entschuldigung, 5,29, die Apostel konnten eine Auflage der Behörden nicht erfüllen. Das haben sie auch klar gesagt, nämlich das Verbot von Jesus zu reden, das Verbot, ihn zu bezeugen. Das ist auch der wahre Grund für Christenverfolgungen gewesen, von Anfang bis heute. Und das ist auch die Grenze, die eindeutige Grenze für das Untertansein der Obrigkeit. Das ist natürlich eine Gewissensfrage, wo genau die Grenzlinie verläuft. Das wird auch jeder etwas unterschiedlich sehen. Aber wir sollen dabei nicht zu vorschnell und zu zeitig diese Grenzlinie ziehen. Denn mein Gewissen ist auch dann sauber, wenn ich die Anweisungen des Staates befolge. In Römer 13 heißt es, wir sollen uns unterordnen und die Anweisungen befolgen, nicht nur wegen zu erwartender Strafe, sondern auch wegen unseres Gewissens. Denn wenn ich staatliche Anordnungen übertrete, übertrete ich auch das Gebot Gottes und mache mich schuldig. Und als ich vorigen Sonntag, ich will jetzt mal nicht in Einzelheiten gehen, eine staatliche Anordnung mal übertreten habe, um des geordneten Gottesdienstes zu Erntedank willen, hatte ich auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und wenn ich zu schnell fahre oder bei Rot noch über die Ampel rolle, sollte ich ein schlechtes Gewissen haben, auch wenn ich nicht erwischt werde. Der Staat ist notwendig, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Auch das Gewaltmonopol des Staates ist grundsätzlich in Ordnung. So steht es auch in Römer 13, er führt das Schwert. Ein schlechter Staat ist besser als gar keiner. Wir Christen sollten das respektieren. Das ist die klare Aussage von Römer 13. Bei einer Wandertour rund um Mildenau stellte ich fest, dass an Schilder und Laternenpfählen dort ganz viele linke anarchistische Aufkleber zu finden sind. Einer lautete, das war noch einer der harmlosesten, Regierungen schaffen keine Ordnung, sondern Unterordnung. Als Christen allerdings sollten wir uns der Regierung unterordnen, so steht es jedenfalls wörtlich in Römer 13, und aber auch dafür beten und eintreten, dass sie auch Ordnung schaffen. Das ist ganz auf der Linie Jesu, der im Evangelium klar gesagt hat, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber auch Gott, was Gottes ist. Paulus nun macht sehr deutlich im Fortgang des Kapitels Römer 13, dass die staatliche Ordnung etwas Vorläufiges ist, notwendig auf unserer schuldbeladenen Erde. Im Reich Gottes brauchen wir diese Strukturen natürlich nicht mehr. Seid Untertan der Obrigkeit, da sehe ich vom biblischen Befund her drei Dinge für Christen als wichtig an. Erstens, das, was ich jetzt hauptsächlich auch gesagt habe, im Gehorsam und Erfüllen der staatsbürgerlichen Pflichten. Es geht hier auch um die geistliche Bedeutung von Autorität. In unserer Zeit wird Autorität in allen Bereichen in Frage gestellt. Eltern wollen sie von ihren Kindern einfordern, aber ziehen gleichzeitig am Küchentisch über die Regierung her oder über die Lehrer in der Schule. Dann muss sich niemand wundern, dass Autorität überall den Bach runtergeht. Dabei heißt das Anerkennen von Autorität nicht, immer alles zu schlucken. Zum Beispiel in der DDR haben viele Christen mit Unterstützung der Kirchen beharrlich darum gerungen, dass es ermöglicht wird, eine Lösung zu schaffen für Menschen, die aus Gewissensgründen den Dienst mit der Waffe nicht tun können. So gelang es tatsächlich, den Bausoldatendienst zu etablieren. Wer daran teilnahm, musste zwar oft auf Karriere verzichten, aber er konnte seinem Gewissen treu und trotzdem der Obrigkeit untertan bleiben. In der Bibel gibt es ein wunderbares Beispiel für diese geistliche Achtung der Autorität. Da hatte der korrupte, willensschwache und grausame König Ahab ein Ministerpräsident namens Obadja, der seinem Herrn treu diente, 1. Könige 18. Dabei aber ganz viele hunderte Propheten des Herrn verstecken konnte und so vor dem Zugriff des Königs und der besonders berüchtigten heidnischen Königin Isabel retten konnte und der auch Kontakt zu dem Propheten Elia hielt. In allem aber der Obrigkeit untertan blieb, gottesfürchtig war, Mutiges unternahm und so vieles bewirkte. Also der erste Punkt, Anerkennung der geistlichen Bedeutung und Autorität auch des Staates. Zweitens, Untertan der Obrigkeit in treuer Fürbitte und im priesterlichen Einsatz. Priester haben ja Fürbitte gehalten. So wird es uns ganz klar gesagt, betet für die Könige, wir haben es vorhin gehört, und alle Obrigkeit. Könige haben wir nicht mehr, aber Obrigkeit haben wir immer noch. Betet für die Obrigkeit. Ich hatte einen Onkel, der Pfarrer war, und der hat jeden Sonntag im Gottesdienst namentlich für Erich Honecker und seine Räte gebetet. Er hat viel durchgemacht in der DDR. Ihm gefiel die Honecker-Regierung garantiert nicht, aber er hat das Gebet ernst genommen. Ich habe auch für die Obrigkeit gebetet, damals und auch heute, aber der Name, der kam mir schwer über die Lippen, das gebe ich ehrlich zu. Genau wie mir beim Friedensgebet das Gebet für Putin namentlich schwerfällt. Zum Glück machen es andere in der Runde, denn es ist richtig, auch wenn er in dem Fall nicht unsere direkte Obrigkeit ist, aber wir merken ja, wie vieles zusammenhängt. Also betet für die Obrigkeit gern auch namentlich, auch wenn du sie nicht gewählt hast und wenn du vieles Mist findest, was sie machen. Das ist im Blick auf das Gebet erstmal egal. Bei unserem Gebet für die Obrigkeit spielt es keine Rolle, ob die AfD oder die Linken an der Regierung sind oder jemand zwischendrin. Obrigkeit bleibt Obrigkeit in Gottes Wort. Das priesterliche Eintreten für die Obrigkeit bewirkt auch, dass Gott Strafgerichte zurücknimmt, ganz gleich ob Seuchen, Feuer oder andere Nöte. Das erlebte der Prophet Amos und andere. Ich finde es wunderbar, dass es auch in unserer Gemeinde eine kleine Gruppe gibt, Gebet für unser Land, die in großer Treue einmal im Monat, einen bestimmten Tag, für die jeweilige Regierung und auch namentlich für alle Minister beten, Teil eines deutschlandweiten Gebetsnetzes. Danke für alle, die da mitmachen, da kann man sich auch gern mal dran beteiligen. Das Dritte, was zum Untertansein der Obrigkeit gehört, ist der Wächterdienst oder prophetische Dienst. Dass Christen bei allem Respekt doch auch ihre Stimme erheben und ansprechen, mahnen, wenn die Obrigkeit Gottes Willen mit Füßen tritt. Wir sollen nicht kritiklos untertan sein. Davon spricht niemand. Wir dürfen, sollen, ja müssen ansprechen, wo wir Gefahren oder Irrwege sehen. Und das ist eine wichtige Aufgabe der christlichen Kirche, dieser Wächterdienst, dieser prophetische Dienst. Wenn er weggelassen wird, dann kommt es tatsächlich zu einer unkritischen Allianz zwischen Thron und Altar. Deswegen ist es gut, wenn Christen ihre Stimme erheben, dort, wo Unrecht geschieht, wenn zum Beispiel dem Ungeborenen sein Lebensrecht versagt wird, wenn Menschen drohen, in Not und Armut abzurutschen, wenn Betriebe nicht mehr existieren können, während sich andere bereichern. Dabei ist es immer wichtig, den wirklich Schuldigen zu benennen und nicht in erster Linie die zu Schuldigen zu erklären, die irgendwann darauf reagieren müssen. Der Prophet Amos, da ist so ein Beispiel dafür. Wir haben es ja vorhin als erste Lesung gehört. Er hat sehr klar benannt, was in seinem Volk schiefläuft, gerade auch seitens des herrschenden Königs Jerobeams, das Reichtumsgefälle, die Heuchelei beim Tempelgottesdienst, das sich verlassen wollen auf fragwürdige Großmächte und so weiter. Das klare prophetische Wort, das Wächteramt der Kirche, schließt nicht aus, dass ich ein guter Staatsbürger bin, auch wenn die Regierenden mich unter Umständen als Staatsfeind erklären. Siehe Prophet Amos, siehe oftmals auch Christen, zum Beispiel in der DDR oder auch in anderen Ländern der Welt. Liebe Gemeinde, natürlich gibt es kein klares Schwarz oder Weiß. Es sind immer auch Grauzonen vorhanden, die im Bereich der persönlichen Gewissensentscheidung und Gewissensführung liegen. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel wusste um das geplante Attentat gegen Hitler in dem Kreis um Stauffenberg. Er hat sehr damit gerungen als Christ und sich die Zustimmung dazu nicht leicht gemacht. Manchmal muss man sich schuldig machen, war seine Argumentation, um größeres Unrecht, größere Schuld und Massenvernichtung zu verhindern. Allerdings war für ihn klar, dass dies eine sehr persönliche Führung und Einzelentscheidung war, welche das Gebot der Bibel nicht außer Kraft setzt. Er wertete es als Grenzerfahrung, wenn der Staat pervertiert und die ganze Welt in Unglück und Vernichtung reißen will. Die Grundlinien der Bibel aber bleiben klar und die gelten auch für unser Land. Erstens, seid Untertan der Obrigkeit, respektiert sie als gute Staatsbürger. Zweitens, seid treu im Gebet für die Obrigkeit, tretet dafür sie ein. Drittens, nehmt als Christen das Wächteramt, den prophetischen Dienst von Gottes Wort her ein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Von dem folgenden Lied, 423, Herr höre, Herr erhöre, bitte ich jetzt um Beachtung für die Verse, die wir singen, 1, 4, 6 und 11. Ich hoffe, Sie können es sich merken, 423, 1, 4, 6, 11. Wir nehmen teil an Freude und Leid in unserer Kirchgemeinde. Durch die heilige Taufe wurde in die Kirche aufgenommen das Kind Hanna Weißflog. Herr unser Gott, wir vertrauen dir dieses Kind an. Wir danken dir, dass es da ist. Und wir bitten dich, lass es gesund und behütet aufwachsen und dich kennen und lieben lernen in seinem Leben. Segne die Eltern zu ihrem Dienst. Amen. Aus diesem Leben abgerufen wurde und christlich bestattet Gertrud Annemarie Müller, geborene Polmer. Sie verstarb im Alter von 82 Jahren, 2 Monaten und 23 Tagen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir befehlen dir unsere Verstorbene an. Wir danken dir für das vollendete Leben mit Mühen und Lasten, mit Freude und Hoffnung. Wir bitten dich, sei du den Angehörigen nahe mit deinem Trost und deiner Hoffnung. Schenke ihnen und uns allen neue Zuversicht im Aufblick zu dir. Amen. Wir hören zum Gedenken an unsere Verstorbene einen Choralvers. Vielen Dank für die Kollekte des vergangenen Sonntages. Die Erntedankkollekte, sie war bestimmt für den Verein Lebendige Hoffnung und betrug 2.665 Euro. Am Ausgang für die eigene Gemeinde 318,40 Euro. Für das Behindertenheim Weibert wurden 70 Euro gespendet und die Naturalien des Erntedankfestes. Beim Konzert am Nachmittag kamen 425,50 Euro zusammen und wurden für die Unkosten bestimmt. Vielen Dank auch für eine Spende von 200 Euro für die Finanzierung des Kleinkinderraumes. Die heutige Kollekte, die wir beim folgenden Lied sammeln wollen, ist bestimmt für unsere eigene Kirchgemeinde. Ich hatte schon angekündigt, dass im Anschluss Kirchenkaffee ist, wo man auch gerne noch mal ins Gespräch kommen kann. Jetzt sind, glaube ich, die Veranstalter schon raus, weiß ich nicht genau, wird es jetzt im Gemeindehaus sein oder vor der Tür? Vor der Tür, na wunderbar, wunderbar. Also da kann man ganz zwanglos dann auch nochmal ein Wörtchen reden. Oder auch, es muss nicht über der Predigt sein, es kann auch so sein. Heute ist 18 Uhr wieder das Friedensgeläut und Gebet hier in der Kirche. Am Dienstag trifft sich 18 Uhr junge Gemeinde, Kinderkreise, Konfirmandenunterricht zu den bekannten Zeiten, da wurde schon einiges gesagt. Am Mittwoch ist 19.30 Uhr große Chorprobe in der Geiersdorfer Kirche. Die Chöre Mildenau, Geiersdorf, Königswalde proben ja für die Kirchweihfeste, die dann so nacheinander schön verteilt, Mildenau, Königswalde, Geiersdorf, in der 2. Oktober, 1. Novemberhälfte stattfinden werden. Am Donnerstag ist 14 Uhr Seniorenkreis und 17 bis 18 Uhr, immer am 13., wie schon angesprochen, Gebet für unser Land. Am Donnerstag ist 19.30 Uhr Frauenkreis, Gastprediger oder Referent des Heimo Uli aus Bärenstein. Und ebenfalls am Donnerstag ist 19.30 Uhr das Vorbereitungstreffen für unser Jubiläumsjahr. Das ist wichtig für den Vorbereitungskreis, da wirklich teilzunehmen, denn wir wollen die Termine da wirklich festklopfen und gegebenenfalls dann einen Flyer erstellen. Nächstes Jahr, das dürfte bei fast allen schon bekannt sein, begehen wir 500 Jahre Kirche in Königswalde. Am Freitag trifft sich 16.30 Uhr die Kindertanzgruppe, 17 Uhr Jungsjungschar wurde schon gesagt, 19 Uhr Posaunenchor. Und am kommenden Sonntag ist 8.30 Uhr Gottesdienst, 10 Uhr Kindergottesdienst Und nächsten Sonntag ist die zweite Themenpredigt. Da geht es um das Thema Klimakatastrophen, Krieg, Seuchen, Irrlehren. Befinden wir uns in der Endzeit? Und in 14 Tagen am 23. dann heißt das Thema Lasst keine Spaltungen unter euch sein. Wie steht es um die Einheit der Gemeinde Jesu? Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde hier vor Ort und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Amen. Herr Gott, himmlischer Vater, nimm gnädig an diese Gaben unseres Dankes. Hilf, dass sie gut verwendet werden zum inneren und äußeren Bau deiner Gemeinde durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Das Gebet gehört zum Christsein dazu, denn das Gebet ist Reden mit Gott, so wie wir es gerade gesungen haben. Gott hört dein Gebet. Vor ihm kommen wir zur Ruhe und können alles vortragen. Und zur Fürbitte werden wir im 1. Timotheus 2, Vers 1 aufgerufen. Das haben wir heute schon mal gehört, ich möchte es noch mal wiederholen. Paulus schreibt, ich bitte euch nun, vor Gott einzutreten für alle Menschen in Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Wir stehen heute hier als Vertreter des Gebetskreises Gebet für unser Land, wie es unser Pfarrer schon erwähnt hat, und wir laden euch jetzt ein, mit uns gemeinsam zu beten.
Herr, unser Gott, wir preisen deine Gegenwart. Wir wollen dich ehren, indem wir uns immer wieder deiner Gnade und Güte bewusst werden und dir all unseren Dank bringen. Wir beten mit Worten des 7. Psalms. Der Herr ist König, darüber freue sich die ganze Erde, Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen seines Thrones. Der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.
Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir hier in Deutschland unseren Glauben frei leben dürfen. Wir danken dir 32 Jahre deutsche Einheit. Wir danken dir, dass wir in Frieden und Demokratie leben dürfen. Wir danken dir, dass wir bis hierher eine moderne und stabile Wirtschaftssituation hatten. Wir kommen zu dir ans Kreuz, auch um dich um Vergebung zu bitten, für alles tun, welches uns trennt von dir. Vergib, wo wir egoistisch, lieblos, stolz und vor allem ohne dich Entscheidungen treffen. Und hilf uns dabei, dass wir uns an deinem Willen orientieren.
Herr, wir bitten dich um Weisheit für unsere Politiker, dass sie zukunftsweisende Ideen entwickeln und umsetzen können. Herr, wir fragen dich, wie wir die bestehenden Krisen als Chance für den Erhalt deiner Schöpfung nutzen können. Gib uns ganz neu ein festes Vertrauen, dass du unser Versorger bist. Herr, wir befehlen dir alle Leitenden in den verschiedenen Wirtschaftszweigen an. Bitte lenke und leite sie in ihrem Denken und in ihrem Handeln mit deinem Geist, sodass sie verantwortungsbewusst mit den Ressourcen und mit Finanzen umgehen.
Herr Jesus Christus, wir bitten dich, gieße deinen Segen über unser Land aus. Schenke uns ein Miteinander auf Augenhöhe. Lass uns die Erfahrungen der Älteren und die Mut der jungen Leute nutzen, um für eine alle liebenswerte Basis zu schaffen.
Herr, führe uns in Demut und Weisheit im Umgang mit Flüchtlingen und Fremden. Schenke uns eine liebevolle Sichtweise auf Andersdenkende und hilf uns, ihnen authentisch mit unserem Glauben an dich, unseren dreieinigen Gott, zu begegnen. Herr Jesus Christus, wir segnen dein auserwähltes Volk und bitten dich um Schutz und Frieden.
In allen unseren Bitten beugen wir uns deinem Willen, Herr, denn dein Wille geschehe, weil du der Allmächtige und Barmherzige, der geduldige und starke Gott bist. Du Gott als unser Vater, der uns über alles liebt, als Sohn, der für uns starb und für uns eintritt, und als Heiliger Geist, der in uns wirkt und uns tröstet. Und gemeinsam bitten wir zu unserem Vater, wie Jesus es uns gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you. segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.